Ich wäre soweit. Machen wir noch kurz alle Störungen rein in die Sendung.
Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Übercast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
Herzlich willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mit an Bord ist mein Co-Pilot Andreas Z mit 3T Zeitler. Grüß dich.
Guten Abend, Deutschland.
Yep, so ist es. Guten verschneiten Abend. Wir nehmen an einer wunderbaren Schneenacht auf. Ja. Und Sven, der ist immer noch eingeschneit. Wahrscheinlich hat er sich so in 2-3 Monaten aus seinem Igloo rausgepellt und stellt dann auch den ersten WLAN-Mast vor sein Haus auf, sein neues. Und dann hat er wieder Empfang und ist sendebereit und streiklos und alles und so weiter. Aber ich habe ja hier so was mitgebracht von alter Sendung. Wie du dich vielleicht entsinnst, habe ich mich darüber aufgeregt, dass ich zwar 9 GB frei habe auf meinem iPhone, aber trotzdem beim Schießen eines neuen Fotos immer noch diesen tollen Warndialog bekomme. Mhm. Was sich von Grund aus mir nicht erschließt, warum das der Fall ist. Aber naja, wie es denn so sei, dann ist mal halt selbst, dass der Mann heißt und mal löscht halt irgendwas. Und dann gehe ich immer auf die Einstellungen und gucke mir an, Storage und so weiter, was ist frei. Und habe dann gesagt, ja, das Cache bei den meisten Apps ist immens hoch und warum auch immer. Und warum kann man das nicht löschen bei allen? Und die App, bei der es sich nicht löschen ließ, wo man sich ganz einfach löschen soll und dann neu wieder runterladen und einloggen soll, das war Dropbox. Habe ich auch einen Link in die alten Shownotes gepackt. Jetzt, wo ich es hier sage, müsste ich es eigentlich auch nochmal in die neuen Shownotes machen. Brillant gelöst von mir, wie immer. Aber nein, das wollte ich nochmal anmerken.
Ja, du wirst ja eigentlich nur, damit die Leute auch unsere alten Sendungen nochmal anhören.
Ja, aber natürlich. Ich bin so ein gewiefter Hase.
Das eh, also nach der 100. Sendung eh. Aber das Problem kenne ich mit dem Cache und so weiter. Und wie ich das löse, ist, ich lade mir einfach eine viel zu große App runter, dass der Speicher möglichst voll wird. Sowas wie Keynote zum Beispiel oder Pages. Mhm. Und es hat beim alten Telefon vor allem total gut funktioniert. Und das löst im Prinzip den iOS-Cleanup-Prozess aus, der dann erstmal hergeht und die ganzen Caches der Apps löscht. Da siehst du dann auch kurz der Reihe nach, wie die Apps wie die Icons auf dem auf dem Homescreen kurz mal so dieses Cleaning anzeigen und du kannst die App dann auch nicht benutzen. Und danach löscht du einfach
den. Ich komme mir vor wie an April gerade.
Schon, oder? Es ist irgendwie schon
erzählst
so ein bisschen.
Du mir jetzt einen?
Bitte?
Erzählst du mir jetzt einen Scherz, oder?
Nein, das habe ich tatsächlich so gemacht. Cleaning. Kino zum Beispiel runtergeladen, dann steht dort irgendwie, das Icon ist dann ausgegraut und es steht irgendwie dort ein Cleaning oder
ja, nie gesehen. Sowas. Ich meine, ich habe auch hier so eine Monster iMovie, ist ja auch mit 666 MB oder was es hat. Nicht klein.
Nee. Aber wie gesagt, beim alten Telefon mit 16 GB hat es wunderbar funktioniert. Einfach eine große App runterladen, die halt ganz sicher den Speicher voll macht, sodass nur noch 100 oder 200 MB übrig bleiben. Dann einfach kurz das Cleaning abwarten, wenn die App runtergeladen ist, die App wieder löschen und du hast so viel freien Speicher, das glaubst du gar nicht.
Ja gut, ich habe ja hier 128 GB und davon sind noch 9 frei und trotzdem kriege ich bei meiner Foto-App den Stress angezeigt. Also das macht mich immer neugieriger auf Android, muss ich sagen.
Ja. Obwohl, da gab es ja jetzt eine Meldung, das unsicherste Betriebssystem der Welt.
Android. Ja Gott, es gibt nicht so viele, ne?
Nee. Witzigerweise Ubuntu gleich an dritter Stelle.
Also nicht nur mobile Betriebssysteme.
Nee, nicht nur mobile Betriebssysteme. Platz 2 war Debian.
Ubuntu ist sehr prominent, ne?
Bitte? Ubuntu ist leider sehr prominent, ja. Oder was heißt leider? Also ich benutze es ja selber auch, aber halt nicht wirklich häufig. Aber dass es wirklich schon an dritter Stelle kommt, hätte ich nicht gedacht.
Hört sich fies an. Komisch.
Es ist sehr, sehr fies, ja. Was auch total fies ist, wenn man sich mal anschauen möchte, wie Facebook eigentlich intern funktioniert so und mal schauen möchte, was Facebook eigentlich schon alles auf den Fotos erkennen kann. Da gibt es einen Artikel, den ich bei T3N gesehen habe, die so ein paar Beispiele aufgelistet haben, welche Tags quasi die Facebook-KI automatisch vergibt. Das ist schon sehr interessant anzuschauen. Also so, es geht deutlich weg von hier sind drei Personen im Bild, das ist eine Nahaufnahme und so weiter. Also die können da schon viel mehr rauslesen inzwischen.
Naja, ich habe die ja eh ausgestellt, die Tags bei Facebook, so.
Ja, ja, ah, ja. Das ist ja die das sind ja die Tags, die Facebook automatisch macht.
Verstehe. Ja. Da würde ich doch gerade sagen, wie macht man den Mac sicherer? Seit macOS Sierra wird ja ein wenig weniger Sicherheit geboten und man kann das Firmware-Passwort manuell setzen. Geht gerade durch die Presse so ein bisschen. Wollte ich hier auch mal mit den Option ROMs die Geschichte anstoßen, dass das der begeisterte Sicherheitshörer, der Sicherheitshörer von uns soll das bitte machen. Also du.
Ja, ich bin ganz ruhig. Nee, lese. Ach so, du meinst der, alle anderen, die hören.
Der andere, genau.
Hm.
Du darfst das natürlich auch machen. So.
Ich fühle mich bei du auch angesprochen.
Ja, ich weiß. Darauf habe ich jetzt nicht unbedingt gewartet, aber ich ging davon aus, dass du reagierst, wenn ich du sage. Man sieht, hier ist immer noch Neujahrskonfusion, aber es ist ein ganz einfacher Befehl fürs Terminal und dann könnt ihr ein Passwort für den Boot-Up-Prozess vergeben und seid damit ein Stückchen sicherer.
Wunderbar. Grauslich schön. Grauslich schön ist auch die, oh Gott, was für Überleitungen. Es gibt was Neues auf dem IoT-Markt. Intel hat die sogenannte Compute Card announced.
Say what?
Genau, das ist im Prinzip sowas wie der Pi, so wirkt es, ist allerdings um deutlich kleinerer als der Pi und vermutlich vielleicht sogar ein bisschen kraftvoller. Da habe ich leider mit meinem Pi schon ziemlich zu kämpfen, ein YouTube-Video abzuspielen. Aber irgendwie, ja, was kann diese Computer-Card? Also so viel ist gar nicht bekannt. Es ist unglaublich klein, es ist so Scheckkarten groß, irgendwie 8 mm oder so dick, also fast nichts. Preis leider noch nicht bekannt, kann man sich aber mal anschauen, wer da den Haushalt mit Internet of Things Dingen ausstatten möchte, der sei hier mal drauf gestoßen.
Total krass. Ja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es dann auch nächstes Jahr von Intel wieder genügend tolle Spielzeuge für Apple, damit das da auch mal in die Puschen kommt. Spielzeuge für den Bildschirm habe ich noch mitgebracht. Das ist einfach eine kleine Seite von so einem Designteam und die hat so eine Goodie-Seite gemacht und da könnt ihr euch zurzeit 1, 2, 3, 4, 9 schnieke Illustrator-mäßige Illustrationen runterladen. Unter anderem natürlich auch, weshalb das ein Follow-up-Pick quasi ist. Ein Flugzeug. Ne? Könnt ihr da als Lockscreen nehmen oder als Hintergrundbild und euch denken, Mensch, das ist wie, als würde ich der Übercast hören, dieser Lockscreen. Genial.
Muss ich sofort haben. Ich habe auch vorhin schon mal
drauf. Ich tue das dann noch customizen für die Piloten Edition.
Sehr schön. Einfach oben drauf unserem Flieger klatschen, so ganz schlecht, oder?
Genau.
Sehr geil.
Das möchte ich auch.
Auch sehr geil ist, oh Gott, ein lustiges Tidbit, was ich gefunden habe, ist schon länger her. Und zwar hat hier ein Twitter-User, Kyle, glaube ich, heißt er, mit offiziellem Namen, der Alfred App einen Tweet geschickt. Und zwar ist unsere Mac-App Alfred bei Jeopardy vorgekommen als irgendwie Tech-Tools für 500 oder so. Und leider hat es keiner gewusst. Wir wären dann natürlich sofort draufgekommen. Also wenn ich nicht draufgekommen wäre, wäre der Sven draufgekommen. Auf jeden Fall irgendwie die Frage ist, die Antwort ist, wie kann man seinen Computer von der Productivity her maximisen? Das ist natürlich Stichwort genug für uns. Wäre es gewesen.
Ja, das hätte allein schon gelangt. Da hätte es erst gar nicht mehr nach dem Hinweis mit dem Butler und so weiter ja. verlangt.
Das stimmt.
Hat mich irgendwie auch erinnert an Panic, hat ja sein Transmit-Logo, das wird ja auch öfters mal geklaut von demjenigen und den, das ist auch irgendwie öfters mal im Internet zu finden oder ich glaube auch im Panic-Blog, immer wenn sie es zugeschickt kriegen, aber ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, dass die irgendwie oft kopiert werden. Weiß nicht, wieso mir das bei Jeopardy einfällt, aber großartig auch. Soll man sich angucken, das kleine Tidbit-Videochen vom Andreas.
Cool. Genau, voll cool. Ah, jetzt. Ja, dann wollen wir mal hier voranfliegen zum heutigen Hauptthema, zu einem der heutigen Hauptthemen. Jetzt, nachdem wir das letzte Mal schon schön über iOS Video gesprochen haben, habe ich mir gedacht, lass uns doch auch mal ein bisschen über iOS Audio sprechen. Das ist für den Patrick und mich natürlich immer wieder interessant, da mal reinzuschauen. Patrick, du kaufst schon fleißig Apps gerade nebenbei, sehe ich.
Ja, ich wollte mal gucken, was mein entschlackter Audio-Ordner noch so hergibt. Da ist eine neuere App drin. Wie gesagt, das iPad war mir ja da etwas lieber als das iPhone. Aber jetzt habe ich ja nur noch das iPhone, deshalb entschlackter Audio-Ordner aufgemacht. Mal gespannt, was in deinem drin ist. Bestimmt mehr.
Meiner ist gerade ziemlich am Überquellen. Das sind 3 Pages. Weil ich meine Lieblings-Synthes einfach mal wieder alle installiert habe. Und hast du Synthes drauf? Bist du so ein Mensch? Nee, ne?
Ich mag zwar Synthes sehr gerne, aber jetzt gerade habe ich eigentlich nur zwei Schnellfuddel-Apps drauf.
Okay. Nee, da habe ich ein bisschen mehr.
Der also natürlich auch Synthes drin sind.
Okay, also ich habe Synthi-mäßig habe ich drauf den Impactor. Also sind alle relativ, sind alle ein bisschen älter, aber die gefallen mir einfach am besten und da gibt es nichts Neueres, was gut ist. Modrum habe ich drauf, Bassline, uralt, fand ich großartig. Modular, Rhythm, Nanoloop, einfach weil. Und den Squaresynth. Squaresynth ist auch so ein total schöner 8-Bit-Synth, klingt großartigst Lo-Fi, kann man jedem empfehlen.
Crashed.
Ja. Zum Audio-Editing habe ich mir auch einiges angeschaut, also zum, naja, also ich habe ja dieses kleine Mikrofon hier gekauft und wir haben auch geschaut, kann man denn auch Audio editieren direkt auf dem iPhone mal wieder. Also die Apps, die es da gibt, es gibt ein paar gute und die beste, die ich da heraus erkoren habe, ist immer noch der Hokusai. Der ist, kennst du den?
Wahrscheinlich schon. Ich glaube, das ist diese vertikal, horizontal graues Interface-App.
Das kann sein. Das kann sein. Also jetzt gibt es halt das Hokusai 2 seit einem halben Jahr oder sowas. Und das hat ja lange gedauert, bis der da mal überhaupt immer mit einer zweiten Version jetzt gekommen ist, aber die zweite Version ist deutlich großartiger als die erste. Und hat ein kleines 10€ In-App-Purchase, das kann man sich einfach mal installieren und leisten, das kann was. Hatte allerdings das Problem, dass Hokusai, wenn man im Hintergrund aufzeichnet damit, also wenn man quasi die App zumacht und sie aber im Hintergrund weiter aufnehmen soll, dass dann ein paar Mal die Aufnahme abgebrochen ist. Also nicht so die tolle Experience damit. Nee. Genau. Habe ich mir auch gedacht. Aber ansonsten ist Hokusai 2 ein grundsolider iOS-Audio-Editor, mit dem man unterwegs einfach schnell mal was schneiden kann. Hat alle möglichen Effekte drin und Schnittwerkzeuge, die man so braucht. Also großartig. Ansonsten lass uns einfach mal so das iOS-Audio-Thema an sich umreißen.
Das sieht aber interessant aus.
Was ist dein Audio-App-Ordner oder was? Oder nee, Hokusai?
Hier Madly Music Maker sehe ich gerade. Best von 2016 und hier so weiter. Viele Instrumente kannst du auch.
Madly? Hm.
Ja, das ja, mich schon interessiert ja, wenn immer so ein bisschen unterwegs so ein bisschen producen. Meistens würde ich dann eigentlich nur Wert drauf legen, dass man eine schöne Bassline unterwegs macht oder ein Drumkit setzt und so und dass daheim dann die MIDI-Daten mit vernünftigen Samples und Tönen versieht.
Ja.
Aber mittlerweile könnte das natürlich auf iOS auch so ganz interessant sein. Ja. Ich habe mir nur Auxi runtergeladen mal vor einiger Zeit, habe aber auch nie wirklich getestet. Ist auch so ein kleines mobiles Studio.
Ja,
ganz
ja,
früher war ja mal Beatmaker.
Da habe ich mir Dings drauf installiert. Multitrack DAW.
Mhm. Das ist aber auch eher so ein Recorder, ne?
Das ist ein komplettes Schnitt, produzier
yeah.
Programm, sowas wie Pro Tools fürs iPhone. Und ich habe mir das halt geholt, weil das irgendwie so das war, was am fähigsten ausgesehen hat und nicht exorbitant teuer war. Weil das geht ja dann schon auch in die 40 Euro oder sowas rein, das, was man da kaufen kann, teilweise. Und so intensiv wollte ich es dann einfach nicht nutzen, dass es 40 Euro wert gewesen wäre oder 20 Euro immerhin. Nee, und da bin ich mit Multitrack da am besten inzwischen gefahren. Ja.
Ja, ich habe noch Loopy drauf. Weißt
ja,
du,
das muss man drauf haben, nur Loopy.
Und ansonsten eigentlich von Ableton noch von Propellerhead.
Hm, zum Umspielen. Das sind schöne Apps, mit denen man halt schnell mal was machen kann, ne?
Ja, ist wirklich nur ein bisschen Zeitvertreib. Ich meine, das kannst du ja dann auch nicht großartig weiter verwursten, außer du packst das den Loop da in live irgendwie und machst noch was Geiles draus.
Mhm.
Aber
naja.
Lieber direkt. Erzähl mal was.
Erzähl mal ein bisschen was, genau. Also ich war eh gerade dabei, schon so am Ansetzen. Was geht denn überhaupt auf iOS Audio? Also was gibt's da für Sachen? Grundsätzlich mal gibt's das Stichwort Inter-App Audio, das Apple von Apple selbst kommt. Und sie haben da im Prinzip bekannt gegeben, Schnittstelle von ihnen, pipapo, ganz, ganz hochoffiziell halt. Und man kann die benutzen als Entwickler und Entwicklerin, um seinen Audiostrom, der aus der App rausfällt, einer anderen App zur Verfügung zu stellen, sage ich jetzt einfach mal. Das Problem so ein bisschen ist, das ist jetzt doch schon wieder 2 Jahre mindestens her, dass es eingeführt wurde, offiziell. Und ich sehe persönlich nicht so viele Leute auf diesen Zug aufspringen. Also irgendwie finde ich das total spannend, dass es da so ein offizielles Ding von Apple gibt, das aber quasi in der Szene, in Anführungszeichen, nicht so wirklich Anklang findet. Habe ich so das Gefühl.
Ja, ist ja oft so, dass Apple irgendeine Schnittstelle oder was zur Verfügung stellt und dann sagt, so Entwickler, macht mal oder hier hätten wir was und was dann so gemischte Reaktionen hervorruft.
Ach
gab
so.
Ja auch am Anfang, wo sie ihr Responsive Design so ungefähr umgestellt haben, so dass du die Apps responsive gestalten sollst, wo auch viele gesagt haben, ja, wofür denn bitteschön? Und dann kamen die ganzen verschiedenen Größen raus auf einmal. Und
genau, dann haben die Leute gesagt, ja, okay, hierfür.
Ist ja. Jetzt bei Audio wahrscheinlich jetzt nicht so, dass die Entwickler dann sagen, oh, da könnte die Mods-Veränderung auf uns zukommen, ist der heilige Gral.
Ja.
Das ist schon komisch manchmal.
Es ist komisch, ja. Was aber tatsächlich häufiger verwendet wird als Inter-App-Audio, das ist Audio-Bus.
Der Bus, genau.
Der Audio-Bus.
Ist ja auch bei Tontechnikern so, der Bus.
Ne? Ja, stimmt.
Fürs Routing und so.
Stimmt.
Wenn man das verbinden will, ein Gerät mit dem anderen, dann wird das so, naja, quasi als Bus bezeichnet und
korrekt.
Sehr viel Sympathiepunkte schon von vornherein.
Das stimmt. Ist im Prinzip ganz easy, ist eine App. Man muss, wenn man selber was machen will mit Audio-Bus, muss man seine App im Prinzip ein spezielles Framework halt mit einbinden, so wie es halt immer so ist. Und man kann im Prinzip 3 Klassen von Apps in Audio-Bus hinzufügen. Es gibt In-Apps, es gibt Out-Apps und es gibt Effekt-Apps. Also In ist logischerweise alles, was da jetzt mal Lärm erzeugen kann. und da geht es nur um Audio. Also MIDI ist da nicht mit dabei. Also sprich, wenn man vom Mikrofon her direkt was in eine Effekt-App hauen möchte, dann nimmt man einfach hier die, den System Audio Input zum Beispiel oder irgendwie Bassline oder so und schickt es dann halt durch eine Effekt-App wie einen Kompressor oder ein EQ oder sowas. Oder ein Hall, gibt es ja alles. Und dann als Out-Gerät würde sich dann zum Beispiel ein Recorder empfehlen, ja, zum Beispiel eben der Hokusai, Quatsch, nicht der Hokusai, sondern der Multitrack DAW. Deswegen habe ich mich für die entschieden, weil die Audiobus kann und kann dann eben auch aufnehmen. Also Loopy würde sich auch empfehlen, wenn du sagst zum Beispiel, also wenn, ja, aber es war jetzt nur ein Beispiel, also eigentlich in Loopy lieber direkt aufnehmen, ne?
Er ist für mich auch so eine Spiel-App, eher, muss ich sagen. Also wenn ich wirklich was rekorden wollte per Insert oder irgendein Effekt, dann würde ich es auch an so einen Vortracker oder sonst was auf iOS dann schicken.
So geht es mir auch. Aber an sich ist das eben die Funktion von Audiobus. Man kriegt, wenn das einmal aktiviert ist, dann einfach so ein kleines Overlay immer in den Apps angezeigt, wo man die ganz schnell zur In- und zur Out-App hüpfen kann sozusagen. Und wenn man sich noch ein kleines In-App-Purchase kauft, das auch nicht so viel jetzt kostet, ich glaube 5 Euro oder sowas, dann kann man sogar mehrere Effekt-Chains hintereinander schalten sozusagen. Und im Prinzip kann man so viel machen, wie das Gerät halt hergibt sozusagen.
Ich habe das ja nie so wirklich ausgereizt, weil kleines Display, fuddelig und so weiter und so weiter. Aber stößt das dann nicht relativ schnell an seine Grenzen und es crasht dir dann weg, wenn du 2-3 Programme damit chainst?
Nee, also es geht. Also ich habe auch mal gedacht, so, das ist voll fragil und so weiter, das kann noch nichts. Aber es ist okay. Also ich habe zwar jetzt
nicht viel RAM, so ein iPhone.
Genau, das schon. Deswegen ist die Frage auch sehr berechtigt, finde ich. Aber wie du schon sagst, es wird dann doch recht schnell fummelig. Und deswegen machst du eh nicht so viele Apps dann auch gleichzeitig auf. Das Einzige, was ich mir tatsächlich gegönnt habe, sind halt irgendwie so Effekt-Apps drauf zu haben, weil ich halt einfach die Möglichkeit haben wollte, mit diesem kleinen Mikrofon da den EQ und einen Kompressor einzustellen. Gleich vor der Aufnahme zum Beispiel. Und das geht mit Audiobus dann am schönsten.
Also ich würde mir eher nochmal angucken in Zukunft, wie man, ich bin immer noch, bis zum 11. Januar gibt es ja noch von Live jetzt ein paar Tage diesen 20% Rabatt. Werde wahrscheinlich vielleicht doch nochmal zuschlagen, wenn ich mir... Naja, und da wäre es halt interessant, das iPhone auf jeden Fall so als eine Art Chaos-Pad zu nutzen. Und
ja,
da,
stimmt. Ich meine,
es gibt ja wirklich geile Apps drauf und es gibt viel her und das dann mit der richtigen DAW, mit seiner digitalen Audio-Workstation zu verbinden, anstatt nur auf dem Handy zu arbeiten, das würde mir dann schon eher einleuchten. Aber so rein mobil interessiert es mich jetzt nicht mehr, aber so als Zuspieler, als externer Synth quasi, fände ich das doch ganz praktisch und cool.
Da wollte ich gleich noch drauf kommen auf die MIDI-Geschichte. Ich glaube, das ist auch für den einen oder anderen Hörer sehr interessant zu hören.
Ja, du kannst ja auch, ich meine, in Live kann man ja auch gute Loops so als Buff reinhauen.
Ja,
so.
Genau. Also es bildet sich ja auch alles irgendwie anders und so. Und du kannst halt dann sagen, okay, wie kriege ich jetzt die Loops zum Beispiel eben vom iPhone auf den Rechner? Da ist halt schön die einfache Variante, einfach den Klinkenstecker einstecken und auf der anderen Seite am Mac einstecken und dann halt so aufnehmen. Das ist mit, naja, mir wird's nicht so taugen, aber auf der anderen Seite ist es besser als nichts. Der Signalrauschabstand, der wird okay sein. Ja. Und wenn man es danach eh nochmal durch zig Effekte durchhaut, das Audio, dann ist es eh wurscht.
Ja, dazu sollte man vielleicht sagen, dass der Digital-Analog-Konverter vom iPhone da nicht besonders viel hergibt, weshalb das auch eigentlich gar kein Problem ist, dass Apple den kappt und die Leute zwingt, auf Bluetooth umzusteigen, weil, Gott, die Qualität war von Anfang an eh nie die Audiophil größte. Und ob man da jetzt einen Adapter nutzt oder nicht, meine Güte. Ach.
Du kannst aber auch, es gibt eine App, die heißt, oder eine Schnittstelle, die nennt sich MIDI.io oder Music.io.
Mhm. Zurück zum Thema.
Genau, ist total spannend. Also wenn man jetzt quasi sagt, okay, ich möchte es anders mit meinem Rechner verbinden. Es gibt auch Möglichkeiten über das USB, also quasi über den Lightning Audio zu verschicken. Da muss man sich allerdings eine spezielle App dafür installieren. Die gibt es in diversen Ausführungen. Da gibt es einmal die nur MIDI App, dann gibt es die nur Audio App und dann gibt es die App, die MIDI und Audio kann. Das ist die Music.io, heißt die. Ist ein bisschen teurer, also irgendwie so ein Zehner halt, muss man da glaube ich schon hinlegen. Immer mal wieder runtergesetzt, also wer sagt, okay, will ich mir irgendwann mal anschauen, haut sich das auf die Wunschliste drauf sozusagen und schlägt dann zu. Wer es gleich haben will, für den ist der Zehner gut angelegt oder das Geld gut angelegt. Im Prinzip Kabel einstecken, du installierst auf deinem Mac eine App und kannst dann im Prinzip das, was dein iPhone ausgibt, über den USB schicken. Mhm.
Hört sich gut an.
Und ich habe leider nicht
mal auf den Wunschzettel gesetzt.
Ja, mach das. Das ist habe ich auch drauf gehabt und ich habe es inzwischen drauf und ich habe leider nichts anderes gefunden, was Ähnliches kann. Also als Music Professional oder Semi-Pro, ja, für zu Hause halt, also zu Hause eher Semi-Pro, für die Arbeit natürlich Full Pro, habe ich leider nichts gefunden, was da irgendwie, weil ich fand, irgendwie klingt irgendwie ein bisschen dämlich dann auch. Und die
läuft so im Hintergrund, so wie ich das jetzt verstehe, und dann.
Genau, also so habe ich das eben auch verstanden und bisher getestet, dass die eben versucht, sich im Hintergrund zu halten und halt einfach das System Audio immer captured.
Ja, und wobei ich bei MIDI nicht so ganz verstehe, wie es im Hintergrund läuft, aber
ja. Na, MIDI ist ja wieder was anderes. MIDI gibt es schon lange, dass die im Hintergrund laufen dürfen.
Ach so, okay.
Das ist auch recht spannend.
Man sieht, wie tief ich in dem Thema drin bin, aber ich bin sehr interessiert. Das mache ich natürlich mit meinem Elan-Wett.
Das merke ich schon. Genau. Ja, also diese Möglichkeiten gibt es. Kann man sich alle mal anschauen. Diverse Vor- und Nachteile haben wir jetzt auch genannt. Also sprich, mit Klinke zu arbeiten. Also jetzt, man kann jetzt nur auf iOS arbeiten, dann halt Inter-App-Audio oder Audiobus. Man kann mit Klinke arbeiten, dann eben gewisse Störfaktoren mit drin, weil es erstmal auf analog konvertiert und dann eben wieder zurück auf digital. Und bei USB-Audio über diese App zum Beispiel, Music.io, klingt es für mich so, als würden die eben direkt den digitalen Strom einfach über die USB-Schnittstelle schicken und damit hat man überhaupt kein zusätzliches Rauschen mehr im Signal drin, was relativ gut ist. So, jetzt kommt aber auch die Geschichte, wo du gerade schon mal angesprochen hast, die finde ich nämlich auch saugut, nämlich und interessant, so das iPhone als Control-Gerät für irgendwas anderes hernehmen, entweder für einen Synth, den man sich auf dem iPhone installiert, oder für einen Synth, den man irgendwie auf seinem Rechner in Ableton laufen hat. Da gibt es eben, also bleiben wir erstmal bei der iOS-Geschichte, also iOS zu iOS. Es gibt, es ist im Prinzip relativ gang und gäbe eigentlich, das können die meisten Apps inzwischen, dass sie, wenn sie ein Signal erzeugen können, also ein MIDI-Signal erzeugen können, das an eine andere App weiterschicken können. Und die Apps haben dann diverse Konfigurationsmöglichkeiten. Okay, über welchen Channel kommt es da rein? Da muss man einfach nur den gleichen Channel wieder auswählen. Und schon kann man quasi über die eine App die andere App spielen. Also da kannst du schöne Sachen machen. Wenn du jetzt sagst, du willst das Ding an dein Ableton anschließen, ich mache mal kurz nebenbei mein Live auf. Weil die Geschichte, die du noch vor dir hast, die habe ich schon hinter mir. Wi-Fi MIDI zum Mac. Das habe ich ja, glaube ich, das letzte Mal eh schon angesprochen.
Hast du angeschnitten.
Also ich mache das hier gerade mal parallel mit. Im Audio-MIDI-Setup geht man ins MIDI-Studio. Das ist Command 2 immer gewesen. Genau, ist es auch immer noch. Dort geht man in den Network-Driver rein und aktiviert das Häkchen bei Session 1 oder macht eine neue Session einfach auf. Wenn euer iPhone oder euer iPad im gleichen WLAN ist, erscheint es unten drunter dann in Directory. Das auch noch kurz anselektieren und auf Connect klicken. Wenn dann alles wirklich fertig ist, dann könnt ihr in Ableton Live in den auch wieder in den MIDI-Einstellungen einfach den Input anmachen für die Network-Session, die ihr gerade angelegt habt. Habt ihr mehrere Sessions, habt ihr auch mehrere Channels, mit denen ihr theoretisch arbeiten könnt. Dann müsst ihr ab und zu mal noch in der App, auch wirklich in der jeweiligen App, auch noch den MIDI-Ausgang genau festlegen. Und wenn ihr dann Play drückt auf eurem iPhone, könnt ihr die Töne am Mac hören.
Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann kontrolliert er den Input.
Ah, wie schlecht.
Ja, das ist eine alte Referenz an eine Sendung. Das zwingt dann nur den Hörer, jetzt alle Shownotes und Sendungen nochmal durchzuhören, bis sie auf die Sendung mit dem Input kommen.
Richtig.
Voll der brillante Insider. Mhm.
Das war ich, ne? Input.
Ja, du warst das. Deshalb ist das so ein Eigentor, wenn du sagst, auch wie schlecht.
Natürlich. ja, auf jeden Fall. Was gibt's noch? Zum Controllen. Die Apps, die herausstechen, sind TouchOS 10. Das sollte in keiner Sammlung fehlen. Die haben auch eine offizielle Implementation mal mit Logic gehabt, wo auch Logic tatsächlich mit TouchOS 10 offiziell sich verbindet. Also hier direkt eine Funktion drin, hier mit TouchOS 10 verbinden und dann ging das. Im Prinzip einfach nur eine MIDI-Controller-Software. Eigentlich ist es OSC, ja, aber ich habe immer noch nicht so das Gefühl, dass sich das OSC wirklich durchsetzt. Was soll's? Dann die Lemur-App sollte, glaube ich, nicht fehlen. Ich fand leider das Lemur als Hardware-Gerät großartig. Ich habe das geliebt. Habe leider nie das Geld dafür gehabt, damals als Student mir das zu kaufen, als es das Teil noch gab. Irgendwann mal haben die dann gesagt, nö, wir hören auf, Zeug zu bauen. Und eine iOS-Firma hat quasi die Rechte, Line, hier heißen die eh schon geile Controller-Apps gebaut haben, aufgekauft und haben jetzt quasi die offizielle Lemur-App oder Lemur-App. Und man kann sich da auch seine eigenen Interfaces mit Slidern und Buttons und Schiebereglern und Accelerometer auslesen und was weiß ich noch alles zusammenklicken und dann ans iPhone schicken. Also es ist das ist das leistungsfähigste Controller-App, das ich kenne.
Ist voll passend zu unserer Sendung hier. Spielt gerade mein Nachbar über mir ein bisschen Gitarre.
Wunderbar.
Ja, vielleicht sollte ich mein Mikro ein bisschen umdrehen und noch ein bisschen aufdrehen und dann können wir hier so 5 Minuten schön Akkorde nochmal einspielen.
Ja, das wäre gut.
Hat was, ne? So Live-Musik. Auch beim Podcast. Ich sollte mal meine Kuhglocke rausholen. Ich habe eine Kuhglocke.
Das habe ich hier gerade geschaut. Also Gitarre ist bei General MIDI auf Programm Nummer 25 bis 32.
Dinge, die unsere Hörer schon immer wissen wollten.
Natürlich, Program Change Events. Gut. Es gibt jetzt allerdings auch die Möglichkeit, über USB MIDI zu verschicken. Das braucht dann wieder den Lightning drin. Wie gesagt, mit dieser Music.io oder eben MIDI.io heißt die App, dann kann man das gut machen. Grundsätzlich mal ist dieses Ding, was die Leute da implementieren sollen, kostenlos. Und es gibt diverse andere Apps, die das auch haben. Es gibt noch eine App, die heißt MIDI-Mitter. Also sowas wie Transmitter und MIDI verbunden. Was das wohl auch kann, allerdings, die habe ich nur drauf auf dem Telefon. Das ist so, ja, Andreas, schau dir die mal noch an, irgendwann mal.
Ja, vielleicht kriegst du einen Tweet und der sagt, Mensch, schau dir die unbedingt an. Oder einen, der sagt,
Wahrscheinlich.
Und dann hast du Zeit gespart. Noch was, was sich die Leute angucken oder runterladen müssen?
Ja. Ach so, ja. Du meinst appmäßig?
Cool. Ja, es war eine mit Fragezeichen der Satz.
Schwierig. Wir hatten ja schon Sandbox gepickt auch. Also habe ich, glaube ich, gepickt, ne?
Ja, also an den Spielerei-Apps, da gibt es natürlich einiges noch zu entdecken
im ja, also
zig Milliarden Apps App Store.
Großartig fand ich, wie gesagt, die EQ-App, AUFX, also AUFX, Peak, Q und Push. Das ist ein Kompressor und ein EQ. Das sind einfach die Grundtools, die man als Tontechniker braucht. Und Recordium finde ich ganz gut. So als ich nehme mal kurz was auf und gebe dir auch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten als die offizielle Mimos-App. Und ansonsten Hokusai. Das war's eigentlich. Ich habe gar nicht mehr drauf.
Das reicht ja auch anscheinend. Vor allem, wenn man es dann wie angekündigt mit der DAW verbindet. Abschließende Frage. Tust du dann auch unterwegs eigentlich nur probieren oder wirklich auch schneiden oder mal was produzieren, ein Beat machen, oder wirst du das dann auch in Verbindung mit dem Mac machen?
Ja, sowohl als auch. Also ich merke häufig, dass das iPhone als ein guter Absprungspunkt ist. Also cool, um schnell mal irgendwie und hippe Ideen testen, ausprobieren, anfangen, aber so die Ausarbeitung, die Feinarbeit, weil du einfach mehr Kontrolle drüber hast, dann lieber über die Mac-App oder die Plattform Macintosh.
Oder auch der PC.
So. Der PC, ja.
Ganz allgemein gesagt. Ja, auf jeden Fall schönes Thema. Da freue ich mich auch irgendwann mal wieder einzusteigen. Wahrscheinlich wirklich dieses Jahr. Ich habe es ja lang an ACTA gelegt, meine Audio-Passion, aber muss die mal wieder, glaube ich, wie ich schon gesagt habe, Umbruchstimmung, ne? Man soll sich mehr mit Sachen beschäftigen, die einem Spaß und Freude bereiten, und das ist immer eine Sache gewesen. Nicht umsonst Audio-Engineer und so weiter, ne? Aber das Leben kommt dann und drückt mal den Pauseknopf, und jetzt muss man selbst wieder entpausen. Gut, ich habe hier auch noch was stehen, und zwar Notification Hub vor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren, vor ein paar Jahren, haben Leute, zu anderem unser Lieblingsitaliener, der keine Pizza backt, sondern eine Editorial, Online-Editorial, Mac Stories, die haben wir probiert, Slack, die Plattform, die wir hier nutzen, auch um den Podcast zu wuppen, als Notification Hub quasi, als Zentrale für alle Notifications zu nutzen. Ich wollte das dann auch mal probieren, nachdem ich ein paar interessante Beispiele gesehen habe. Ich glaube, weiß nicht mehr, wer es war, ob es Philipp Krunerich war, der auch schon mal bei uns ein Teaser-Intro gesprochen hat. Die haben so wilde Sachen gemacht wie auf dem Mac eine Logging-App installiert von bla 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 auf jeden Fall, und die zeigt dir dann an, wie produktiv du warst, je nachdem, was für Apps du benutzt hast. Da gibt's ja so eine, die dann sagt, oh, wenn Tweety auf dem Mac an ist oder Tweetbot, dann kriegst du Minus-Score und warst halt am Ende des Tages nicht so produktiv, wenn das 2-3 Stunden lang auf war oder aktiv war. Und das haben sie dann in einen Report-Log bei Slack gemacht. Außerdem kann man sich noch Reminders schicken lassen. GitHub-Repositories tue ich folgen dort einigen, um eine Übersicht zu kriegen, wann die abgedatet werden. Das Ganze über Effit ist ein bisschen umständlich. Man kann seine Follower von Twitter und Facebook, glaube ich, auch noch in einem eigenen Kanal bei Slack verwalten. Und so hat man dann zig Kanäle, zum Beispiel auch diese Audiobook-Geschichte, die ich letztens mal angesprochen habe, wenn ein Autor dort bei Wikipedia neu eingetragen wird, dass man dafür auch einen Kanal hat und so. Und für Berlin habe ich einen eigenen Kanal, wo ein bisschen Wetter drin ist und ein paar Nachrichten. Also ich habe mir ein paar Kanäle angelegt, 9 Stück an der Zahl, und nutze es tatsächlich, obwohl Slack häufig auf ist, relativ wenig, weil irgendwie ich weiß nicht, entweder ist es das, dass man von seinem eigentlichen Hauptkanal öfters umschalten muss, obwohl das nur ein Tastaturkürzel ist, oder ich weiß nicht, warum es mir unsympathisch ist oder warum ich so selten nutze. Wahrscheinlich, weil es so aufwendig ist, per Ifit dort Sachen zu integrieren und auch wieder rauszunehmen. Muss man jedes Mal einen Umweg über Zapier oder Ifit gehen und das ist mir unkomfortabel, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund.
Ich habe das auch mal ausgetestet und ja,
da war ja auch eine Frage.
Ich bin damit auch null zurande gekommen. Also ich das gleiche im Prinzip wie bei dir und bei anderen auch. Das ist einfach zu viel des Guten. Also da kommt so viel Müll einfach rein.
Das, ja, Müll.
Also so war es bei mir. Viel Müll für nichts. Obwohl ich die Geschichte immer noch bei ein paar Sachen aktiv habe. Also ich glaube, es ist zum Beispiel ganz cool, wenn du halt, wie sag ich denn, wenn du in einem Team arbeitest und eine Sache ausführst, die für die anderen Leute des Teams, in Anführungszeichen, auch wichtig sind. Und dann.
Ja, gut, das ist ja dann schon wieder irgendwo ins Team mit reingewurstet, dass da noch so ein Kanal rumdümpelt. Wie bei uns haben wir ja auch so einen Twitter-Kanal über Tweets, wenn der Übercast gemenschen wird, der nicht wirklich essentiell ist, aber doch ganz interessant, wenn er mit im Team-Channel ist, ne?
Genau, genau. Und dafür ist es klar, ist es dann eher gedacht. Also das Wetter, wenn einfach viele Nachrichten reinkommen und aber 90% nur Quatsch ist, was du in der anderen App auch ansehen könntest, glaube ich, ist es einfach nicht so cool.
Ja, gut, mich hat, glaube ich, mehr gestört, dass ich da alle interessanten GitHub-Dinger reinmachen müsste per Hand.
Ach so, ja. Genau, also das Setup ist auch sau schwierig.
Echt cool ist, dass man dann halt sowas wie eine History hat, die man blättern kann. Und was ja bei normalen Notifications jetzt, die sind ja eher so, haben vergänglicher Natur, sage ich mal. Ja, und was hast du halt so, was wo du hoch und runter scrollen kannst. Naja, der geneigte Hörer kann das probieren, muss es aber nicht. Hier hat es anscheinend bei uns beiden nicht geklappt. Wahrscheinlich ist es Sven voll happy mittlerweile von seiner komischen Newsreader-App runter. Wo mir der Name gerade entfällt.
Ist es nicht Flipboard gewesen?
Flipboard, genau, und lässt sich jetzt RSS in Slack reinschicken.
Oh ja.
Das Probezeichen, müssen wir unbedingt fragen, sobald er wieder irgendwann am Start hier ist.
Wobei, da gibt es ja von Cisco auch was, ne? Den Spark.
Wahnsinn.
Kennst du gar nicht?
Nee. Was hast du gesagt?
Spark.
Spark habe ich schon mal gehört, aber muss jetzt nicht von Cisco sein.
Doch, das ist von, also ja, ist von Cisco. Achso, du meinst das, was du gehört hast.
Ja, es gibt ja mehrere Sachen, die Spark. Ja, Spark ja, nee, Notes habe ich letztens aus meinem OnePassword gelöscht.
Ja. Nee, das Spark von Cisco, das ist im Prinzip Team-Chat und so weiter. Gibt es auch als kostenlos für klein.
Ja, die Slack-Alternativen von Microsoft, genau, hatten wir ja auch mal hier in den News, ne, dass eine anrollt.
Ja, aber da ist auch irgendwie nicht so viel draus geworden, oder?
Ja, ich meine, wenn du schon so einen Blatzhirsch hast, der gut viel Integration am Start hat und wo alles schon ausgebacken ist, und dann nochmal die paar Neukunden denken sich vielleicht auch, ja, nö, dann lieber Drittanbieter als jetzt nochmal. Ja. Was Halbgares zu probieren, was vielleicht gar nicht halbgar ist. Naja, egal. Auf jeden Fall wechseln könnte ich mir auch schwer vorstellen, dass man die Kunden abwirkt von Slack. Auch wenn man so ein Household Name hat.
Das stimmt, ja.
Gut, das sei damit geklärt. Wir spulen voran und zwar zu den Picks.
Picks, ja, hier ein Pick. Wir haben einen, also ich habe allein im letzten Jahr mindestens 4 Sendungen im Kopf, wo wir die Sendung gemacht haben und dann ungefähr eine Woche oder 2 oder 4 Wochen danach kommt der riesengroße Hammer aus in diesem Markt. Das war bei den Podcast-Apps so, das war bei ein paar anderen Sendungen ebenso. Aber bei der letzten Sendung, wo wir beide über iOS Video gesprochen haben, war es jetzt wieder so. Ja, ist lange Zeit nichts passiert, so jetzt kommen die großen Hämmer. Heute habe ich gelesen, die nächste App, das nächste Update von Filmic Pro ist bald am Start, ist gerade in der Beta-Phase und soll wohl recht großartig sein. Aber wir haben uns ja auch über so Editing-Apps ausgelassen. Ja, da war dieses Pinnacle-App recht gut gewesen, aber die sind jetzt in die Tasche gesteckt worden von einer Firma, die heißen, ich glaube, Luma Touch heißen sie, genau. Die kennt man in dem Videomarkt eh schon, die haben zwei andere Apps, Luma FX und Luma Clip, und die haben jetzt einen super guten Video-Editor für iOS rausgebracht, der heißt Luma Fusion. Und das ist das erste Ding, was Keyframe-Animation kann. Also das klingt für jemanden, der seit 10 Jahren oder was, oder meinetwegen 30 Jahren, sagen wir 20 Jahren, am Computer arbeitet, klingt es so, ja, echt jetzt, huhuhu. Aber hier auf iOS gab es da halt bisher nichts. Und ja, was kann man damit machen? Man kann Fade-In, Fade-Out machen. Man kann sehr viele Parameter einfach jetzt per Keyframe animieren und dadurch auch kompliziertere Schnitte realisieren und vor allem auch Effekte realisieren, die vorher mit anderen Apps einfach nicht möglich waren. Hat Tracks, verschiedene, du schaust, ja. Und ich bin schier mit der Kinnlade auf dem Boden im Zug gesessen von meinen Eltern nach Hause, habe dieses Ding ausprobiert und dachte mir so, oh, ist das geil. Ja, muss man ja so verkaufen. Also die Kaufempfehlung schlechthin diesmal. Luma Fusion.
Zum Preis von sagenumwobenen
5 Euro, glaube ich, oder 10. Also nicht so viel. Ich weiß es leider nicht auswendig und ich habe vergessen zu schauen. Bitte sag's nicht, Sven.
Nee, und ich tue jetzt auch nicht auf meiner lauten Tastatur rumhämmern und gucken, wie teuer es ist. 5 okay. Oder 10 Euro. Ah. Ich pack mal meinen Pick aus, der eigentlich kein Pick ist, weil es auch schon öfters gefallen ist, aber ich habe hier so zwei zur Auswahl und entscheide mich für den Kassenschlager quasi. Und zwar relativ unbekannt, eigentlich relativ bekannt, das Bullet Journal wollte ich nochmal picken. Das ist eigentlich nur so eine GTD-Methode, ne, so für Analoge, die ihr Notizbuch als Taskmanager benutzen wollen. Das war das Ding, das so ein bisschen unterteilt ist, dass man am Anfang von seinem Buch, also ihr müsst nicht unbedingt dieses Bullet Journal kaufen, ihr könnt auch jedes andere Notizbuch nehmen. Das heißt einfach nur, auf Seite 1 macht ihr einen Index, auf Seite 2 und 3 kommt dann euer Future Log, da sind ein paar Monate, da könnt ihr dann Termine oder Ereignisse in der Zukunft eintragen, die ihr auf dem Schirm haben wollt. Seite 3 kommt dann ein kleiner Kalender zum Beispiel, so 1 bis 31 mit Wochentag, und da tragt ihr euch nochmal eure Termine, die definitiv da sind, ein, und dann kommt auf der nächsten Seite alles, was ihr nicht gewuppt bekommen habt. Und dann fangt ihr euer tägliches Logbuch an quasi. Dann schreibt ihr, heute wäre zum Beispiel Sonntag, der 8. Recording mit Andreas steht hier. Recording Date mit @z mit 3t. Yep. Und so geht das dann alles. Ihr könnt es euch auf der Webseite angucken. Ist super einfach erklärt. Und ich habe jetzt tatsächlich auch meine Freundin dazu bekommen, das mal auszuprobieren. Warum? Weil ich hier ein paar alte Notizbücher nicht mehr brauche. Und damit kann sie das dann wunderbar ausprobieren. Weil wenn ich die schon hergebe, dann natürlich nur mit System, nicht wahr?
Das ist auf jeden Fall.
Cool. Habe ich ganz schön geschickt eingefädelt. Genauso wie den Landeanflug.
Ja, also ich habe jetzt gar nicht fragen können, wo man die URL, nach der URL zum Beispiel, wo die ganzen Picks dann aufgelistet sind.
Da könnte natürlich der geneigte Vielflieger gucken auf derübercast.com/podcast/73.
Genau, voll gut. Ja. Also von mir aus kann der Flieger abstürzen jetzt. Jetzt
haben wir immer ja, gut, mal das habe ich wieder mal aus dem Eichhörnchen geschüttelt. Du. Also, ihr findet uns auf derübercast.com/podcast/73, weil doppelt hält besser. Den Z findet ihr auf z mit 3t.com. Also das mit den 3t habe ich wirklich die Sendung predigt runter und wer dich mit nur einem halben T schreibt, der gehört echt gekreuzigt an allen vier Wänden. Und ja, Twitter ist @z mit 3t. Ne? Wer hätte das jetzt gedacht? Mich selbst findet ihr rocketinc.net mit einem T. Sowohl bei der Rocket als auch beim Net. Vielleicht auch wieder regelmäßiger und so weiter und so fort diesem Jahr. Außerdem Twitter _Patrick mit CK, Wilka mit einem K. Bitteschön. Danke.
Und bis bald.
Bis tschüss.
Bis tschüss. Wir sind raus wie die schlechten Witze aus dem Podcast.
Ach, das kannst du doch nicht bringen hier. Da gibt's so ein Patent drauf.
Ein fällbarer Patent oder was?
Ja, genau.